Welche Themen sind absolut verbranntes Terrain, wenn es um entspannten Smalltalk geht? Wenn man dazu mal das Netz befragt, findet man in allen Rankings zuverlässig unter den Top 3 das Thema Politik. Und trotzdem unterhalten sich an ihrem Arbeitsplatz gerade viele Leute über die Bundestagswahlen. Hören wir gleich Stimmen zu. Welche Bedeutung haben die Wahlen für den Alltag von Betrieben? Ein großes Thema heute hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz. Mit Michael Herr.
Guten Tag allerseits. Ja, dass viele Unternehmen mit Spannung auf die Bundestagswahlen schauen, das versteht sich ja einigermaßen von selbst in einem solchen Jahr, in dem die Wirtschaftspolitik eines der absoluten Top-Themen im Wahlkampf ist. Aber auch in den Unternehmen drin, also auf den Fluren, im Pausenraum oder auf der Fahrt zur Baustelle, ist Politik in diesen Tagen gerade bei vielen ein Gesprächsthema. Das haben mir zumindest einige Leute erzählt, die ich in der Mainzer Fußgängerzone getroffen habe.
Hat doch manchmal beim Mittagessen wird drüber gesprochen. Gibt auch ein, zwei Parteien, die diskutieren dann hitziger und der Rest ist dann eher so ein bisschen verhalten. Guckt so ein bisschen in den Tisch herum, weiß nicht so ganz, was man sagen soll, weil dann die ein, zwei Choleriker da sind, die man nicht aufregen möchte.
Also ich bin Azubi und in der Schule, ich hatte gerade Blockunterricht, sprechen wir auch darüber ab und zu mal?
Nein, weil darüber nicht geredet wird.
Haben Sie das Gefühl, das ist so ein bisschen ein dünnes Eis, da möchte man irgendwie Konflikten aus dem Weg gehen oder interessiert es die Leute einfach nicht?
Ich glaube, die wollen Konflikten aus dem Weg gehen. Also Politik an sich interessiert ja, glaube ich, irgendwie trotzdem jeden.
Ab und zu, ja. Über Kandidaten und über Themen halt. Kommt drauf an. Jeder sagt seine Meinung halt.
Gibt es da manchmal auch so ein bisschen Zoff?
Schon, ja.
Ich arbeite in der Grundschule und da geht es eigentlich weniger so um diese Sachen. Also klar, es ist so dauerhaft irgendwie ein Thema, aber jetzt nicht speziell.
Wir tauschen uns schon über das politische Geschehen aus. Bei uns ist es tatsächlich sehr harmonisch. Also wir sind da eine relativ homogene Gruppe. Von daher gibt es jetzt eigentlich keinen großen Konflikt an der Kaffeepause.
Nö, man versucht eigentlich gut miteinander auszukommen und da nicht so viel drüber zu reden. Also wir haben uns kurz ausgetauscht und dann hat man schon gemerkt, oh, alle haben andere Meinungen und dann lässt man es halt sein.
Ja, ein Kollege von mir hat gebeichtet, dass er Friedrich Merz wählt und das war leider ein K.O.-Kriterium für mich. Und jetzt habe ich keinen Rauchpartner in der Rauchpause.
Ja, und das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen schade, denn auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein bisschen oberlehrerhaft klingt, dass jemand für eine andere demokratische Partei stimmen will, das muss man doch unter Kolleginnen und Kollegen irgendwie aushalten können. Meinungsbildung und die gesamte Logistik und Organisation von Wahlen sind natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt, bei denen die Unternehmen allerdings normalerweise eher in der zweiten oder dritten Reihe stehen, wenn es nicht unmittelbar zu ihrem Geschäftsmodell gehört, wie bei der Plakatdruckerei oder den Zeitungsverlagen oder so. Allerdings gibt es auch einige Unternehmen, die sich rund um die Bundestagswahl gesellschaftlich engagieren. Im Südwesten und im Rest des Landes. Wie eine badische Drogeriemarktkette, die ihren Beschäftigten Arbeitsstunden gutschreibt, wenn die sich als Wahlhelfer engagieren. Oder ein Möbelhändler aus dem Großraum Stuttgart, der vor einigen Tagen für seine Auszubildenden einen interaktiven Workshop organisiert hat, damit die gut informiert in den Wahlsonntag starten. Oder wie ein Sozialträger, der einen bestimmten Teil seiner Beschäftigten überhaupt erstmal ins Bewusstsein bringen will, ihr dürft wählen. So hat das nämlich in dieser Woche die Stiftung Liebenau in Meckenbeuren gemacht. Die hat für die Mitarbeitenden ihrer Werkstätten für behinderte Menschen eine Art Crashkurs Bundestagswahlen veranstaltet, in dem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung über ihre Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung aufgeklärt werden sollten. Durchgeführt hat den Workshop Brigitte Harsch, Heilerziehungspflegerin der Stiftung Liebenau. Frau Harsch, haben denn viele Leute mitgemacht bei dem Workshop?
Ja, also es haben sich relativ viele angemeldet, sodass wir sogar zwei verschiedene Kurse anbieten mussten.
Und wie waren so die ersten Reaktionen, als Sie losgelegt haben mit dem Kurs?
Also zuerst waren sie ein bisschen überrascht, weil Bundestagswahl, da konnten sie sich noch nicht so viel drunter vorstellen. Und dann, als ich dann erzählt habe, ja, das geht um euch, es geht um Demokratie, jede Person hat eine Stimme, gab es dann Beifall und alle haben sich gefreut.
Schön. Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die einen Betreuer haben, dürfen ja erst zum zweiten Mal bei einer Bundestagswahl mitwählen. Welche Fragen kommen denn da in so einem Crashkurs auf?
Also die erste Frage war, bekomme ich denn wirklich eine Wahlbenachrichtigung? Weil, wie gesagt, es gibt ja erst seit 2019, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf wählen dürfen. Viele haben dann auch noch nie eine Wahlbenachrichtigung gesehen. Die kommt dann hauptsächlich dann oder oft dann zum Betreuer oder auf die Wohngruppe. Es gibt Fragen, was ist denn überhaupt eine Bundestagswahl? Genau, das sind so eigentlich so mal so der Einstieg.
Und haben Sie auch inhaltlich richtig sich unterhalten, also über Wahlprogramme oder so Kandidatenchecks oder Kandidatenvergleiche gemacht?
Also ich habe das so aufgebaut, ich hatte zwei Pinnwände. Eine Pinnwand war mit den Kanzlerkandidaten, also von CDU, SPD, Grüne und AfD. Und auf der nächsten Pinnwand waren dann die Parteien der Linken, der Sarah Wagenknecht und die FDP. Und habe dann dazu dann einfach das Wahlprogramm zum Thema Inklusion dargestellt.
Jetzt fand diese Veranstaltung ja während der Arbeitszeit statt. Warum glauben Sie denn, dass der Arbeitsplatz für Menschen mit Handicap der richtige Ort ist, um über politische Themen zu sprechen?
Also es geht ja dann auch um Arbeit, weil also in den Programmen zum Thema Inklusion gab es ja zum Beispiel auch Ansätze, wie viel sollte ein Mensch mit Behinderung überhaupt verdienen. Lohn ist sehr wichtig für die Menschen mit Behinderung oder mit Unterstützungsbedarf. Und deshalb gehört es da schon zur Arbeit, weil viele haben in ihrem Wahlprogramm drin, dass die geschützte Werkstätte zu viel kostet oder dass es wichtig ist, dass es mehr Inklusion gibt, dass dann auch die Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt gehen. Manche Parteien sagen, das ist gut und manche Parteien sagen, das ist absolut unnötig. Deshalb ist es auch wichtig, in der Werkstatt für Behinderte sowas zu machen.
Das ist ein super Aspekt, den Sie gerade ansprechen, weil dieses System der Behindertenwerkstätten, das steht ja auch teilweise in der politischen Kritik. Sie haben es gerade angesprochen. Die Leute, die dort beschäftigt sind, die da arbeiten, die haben ja eigentlich gar keinen klassischen Arbeitnehmerstatus, bekommen einen sehr geringen Lohn. Ist diese Debatte den Menschen, mit denen Sie da diesen Workshop gemacht haben, ist das denen bewusst?
Ja, das ist denen durchaus bewusst, weil sie verdienen relativ wenig und deshalb können sie natürlich auch wenig ausgeben. Und so wird auch jeder Pfennig oder jeder Euro wird umgedreht. Also sie brauchen einfach Geld für Urlaub, für Kleidung. Und das bekommen die natürlich dann schon mit, ne? Dass das knapp bemessen ist.
Und dass es sozusagen auch politische Kräfte gibt, die sagen, das muss man anders organisieren. Flächendeckender Mindestlohn zum Beispiel für Menschen, die in Werkstätten arbeiten, das ist ein Thema für die Leute.
Genau, das ist durchaus ein Thema, ja.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Was ist denn jetzt Ihr Gefühl? Werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Ihrem Kurs jetzt die allermeisten Leute in der nächsten Woche zur Wahl gehen?
Also wir machen das ja schon zum zweiten Mal, so eine Veranstaltung. Jedes Mal kommen vielleicht 2, 3, 4, vielleicht auch 10 mehr zur Wahl, weil sie einfach wissen oder mitbekommen, ja, das ist jetzt eine interessante Sache, aber dass es dann so viele sind, das muss sich alles, glaube ich, mal erstmal etablieren. Und deshalb denke ich mir, wenn man jetzt wirklich jedes Jahr, nächstes Jahr sind ja die Landtagswahlen, da wird wieder eine Veranstaltung zusammen mit dem ABW, mit dem ambulant betreuten Wohnen gemacht. Ich hoffe, dass es von Jahr zu Jahr mehr werden.
Ja, das hoffe ich auch, denn auf jede einzelne Stimme kommt es ja schließlich an in der Demokratie, nicht nur bei Bundestagswahlen. Brigitte Harsch von der Stiftung Liebenau erklärt Menschen mit Beeinträchtigung, was sie brauchen, um ihre Stimme abgeben zu können bei den Bundestagswahlen.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Michael Felser, unser Arbeitsrechtler, ist heute hier bei uns im Podcast und auch bei ihm geht es heute um das Thema Bundestagswahlen und zwar genauer gesagt um das Thema Wahlwerbung am Arbeitsplatz. Dass ein Chef oder eine Chefin Mitglied in einer politischen Partei ist, vielleicht sogar kommunalpolitisch engagiert, ein Mandat hat im Gemeinderat, im Stadtrat, das ist ja jetzt wirklich nichts Besonderes. Und da könnte der Boss ja auch schon mal auf den Gedanken kommen, am Arbeitsplatz eine kleine Wahlempfehlung auszusprechen, also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahezulegen, für eine Partei zu stimmen. In Deutschland herrscht ja Meinungsfreiheit, auch für Vorgesetzte. Da dürfte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? Wie ist das, Herr Felser? Darf der Chef im Betrieb Wahlwerbung für eine Partei machen?
Da kann man ganz klar eigentlich sagen, nein, darf er nicht, weil im Betriebsverfassungsrecht ist geregelt, dass Arbeitgeber und Betriebsrat jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen haben. Das heißt also, ein klarer Aufruf zur Wahl einer bestimmten Parteien, die sich an die Arbeitnehmer adressiert, ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz verboten. Also wenn der Chef in der Kantine seiner Sekretärin sagt, also ich wähle diesmal nicht mehr die FDP, sondern die CDU, dann kann man ihm das ja nicht verbieten. Ja, es soll nur ein unmittelbarer oder mittelbarer Druck verhindert werden, dass sich Leute, die eine besondere Rolle im Betrieb haben, dadurch, dass sie ihre eigene parteipolitische Präferenz offenlegen, andere beeinflussen könnten bei ihrer Wahl. Ja, Aufruf zur Wahl zu gehen wäre zulässig, ne? Könnte Arbeitgeber und Betriebsrat machen. Aufruf, eine bestimmte Partei zu wählen, wäre unzulässig.
Und jetzt wechseln wir nochmal komplett das Thema hier. Ist das jetzt der nächste Nackenschlag für die eh schon stark gebeutelte deutsche Industrie? US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche Sonderzölle für ausländischen Stahl und Aluminium erlassen. 25% ab dem 12. März, ohne Ausnahme, ohne Befreiung. So hat es der US-Präsident verkündet. Doch ob die Zölle dann wirklich so absolut und auch tatsächlich für alle Stahlsorten gelten werden, das ist bislang noch komplett unklar. Auch für den wahrscheinlich größten Player im Stahlbusiness in Rheinland-Pfalz, den Weißblechhersteller Rasselstein aus Andernach bei Koblenz nämlich. Weißblech, das ist ein dünn gewälztes Stahlblech, aus dem zum Beispiel Konserven gemacht werden. Wie man beim Rasselstein auf die neuen US-Zölle blickt, das hat unser Reporter Wolfgang Brauer herausgefunden.
Vor Tor B bei Rasselstein in Andernach steht ein kleines Zelt der IG Metall. Jeden Mittag zum Schichtwechsel haben dort Betriebsräte und Vertrauensleute ein offenes Ohr für die Belegschaft. Hauptthema war bisher der geplante Abbau von 11.000 Stellen im Mutterkonzern ThyssenKrupp. Neues großes Thema im Zelt der Gewerkschaft seit dieser Woche, die Strafzölle von Donald Trump.
Anfang, als Trump da rausposaunt hat, war ich erstmal total erschrocken. Auch meine Kollegen vor Ort an den Anlagen. Was passiert jetzt mit dem Rasselstein?
Ja, ich sehe das auch erstmal relativ entspannt, weil wir erstmal nicht wissen, ist unser Produkt überhaupt betroffen?
Trump, darf man eins nicht vergessen, der ist nicht alleine auf der Welt. Und ich habe halt die große Hoffnung, dass wir alle gemeinsam, damit meine ich auch die EU, dass wir da eine Lösung finden.
Auch Betriebsratsvorsitzender Marc Winter ist besorgt.
Dass so ein einzelner Mann so viel Einfluss nehmen kann auf eine ganze Weltwirtschaft. Für die Exportnation Deutschland halte ich das schon extrem für gefährlich, aber generell für das gesamte Miteinander. Im Handelskrieg gibt es keine Gewinner.
Der Mutterkonzern ThyssenKrupp gibt sich beim Thema Zölle dagegen gelassen. In einer schriftlichen Stellungnahme antwortet uns die Pressestelle des Stahlkonzerns.
Der Export an Stahlprodukten von ThyssenKrupp Steel Europe in die USA ist vernachlässigbar gering und betrifft vor allem hochwertige Produkte mit guter Marktposition.
Wie Bleche aus Andernach, die ThyssenKrupp Rasselstein seit langem in die USA liefert. Auch wenn sich das Management selbstbewusst gibt. Die angedrohten Zölle kommen für die deutsche Stahlbranche zur Unzeit, sagt Hanno Kempermann, Industrieexperte im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
Es gibt viele Stahlunternehmen international, denke an China oder Indien, die sehr günstig Stahl produzieren und den Weltmarkt damit fluten. Und damit haben die deutschen Hochlohnstandorte klassischerweise Herausforderungen. Dazu kommt jetzt die Transformation, dass also in Deutschland 2045 klimaneutral produziert werden soll. Und das sehen wir gerade, dass die Unternehmen dort in Kostenprobleme reinlaufen.
Einen Trumpf hat Rasselstein allerdings. Es ist der einzige deutsche Hersteller für Weißblech, erklärt Betriebsratsvorsitzender Marc Winter.
Und das geht dann unter anderem in die Getränkedoseindustrie oder in jede Menge Anwendungsgebiete, Kronkorken. Wir haben es mal ausgerechnet, jede zweite Dose, die im Supermarkt steht, kommt vom Rasselstein.
Zumindest die Bleche dafür. Die Mitarbeiter in Andernach hoffen deshalb, dass sie von der Entlassungswelle des Mutterkonzerns verschont bleiben. Und dass sie auch um die amerikanischen Zölle herumkommen. Betriebsrat Dragan Ostovic.
Also ich bin guter Dinge. Also ich glaube, dass wir trotzdem einen Weg finden, da rauszukommen. Weil wir haben das bei der ersten Amtszeit vom Trump auch geschafft. Und wir werden das auch diesmal schaffen.
Also fast schon demonstrative Zuversicht, die da praktiziert wird bei der Belegschaft von ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach angesichts der neuen Einfuhrzölle für Stahl, die Donald Trump in dieser Woche verkündet hat. Und das war ja auch schon wieder für diese Woche, der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.